Ich lese euch aus 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9, aus der neuen evangelistischen Übersetzung, habe ich gewählt. Die Bronzeschlange, also 4. Mose 21, 4 bis 9, die Bronzeschlange, als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Da schickte Jahwe Saraf-Schlangen, das sind giftige Schlangen, unter das Volk. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Da kamen sie zu Mose und sagten: Wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Jahwe sagte zu ihm: Mach dir solch eine Schlange und richte sie an einer Signalstange hoch auf. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie an der Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und dann zu der Bronzeschlange aufschaute, blieb am Leben. In Johannes 3, Vers 14 steht: Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden.
Grundsätzlich, ich lese gern, aber nicht laut. Aber reden geht relativ gut. Anscheinend habt ihr kein Problem mit meinem Akzent. Das, so wie ich das verstanden habe, hat es mehrere Leute, die auch so reden. Noch kurz zu mir. Ich bin, wie es schon gesagt worden ist, ein Franzose, aber ich lebe schon circa 23 Jahre hier. Bin nach Unterkulm gezogen wegen familiärer Umständen. Habe dort ein paar Jahre als Maurer gearbeitet und nachdem die Firma zugegangen ist, bin ich dann zum Obi irgendwie gelandet, durch Umwege, aber auch dort habe ich Gottes Führung gesehen. Zu meiner Beziehung zu Gott nur noch zwei, drei Worte. Gott habe ich an einem speziellen Ort kennengelernt. Es war nicht in einer Kirche, sondern in einer Beiz. Er ist gekommen, hat ab und zu mit mir Kaffee getrunken und so habe ich ihn kennengelernt. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt es gemerkt, ich habe einen schrägen Humor drauf, aber die Leute, die mich kennen, wissen das. Nein, es ist jemand, der gekommen ist und mir das Evangelium gepredigt hat. Er hatte fast zwei Jahre lang Geduld mit mir, bis dass ich endlich gecheckt habe, worum es geht. Gott hatte nur mehr Geduld, weil bis dass ich wirklich verstanden habe, worum es geht, ging es ein bisschen länger. Vor ein paar Wochen durfte ich ein Zeugnis geben und dort ist mir aufgefallen, eigentlich, dass ich am Anfang bin ich Gott nachgefolgt, weil er ist der Größte, der Stärkste, der, wo alle Macht hat. Und mit der Sünde war es mir eigentlich mehr oder weniger egal. Das war nicht so relevant. Was wichtig ist, ist, dass der große, starke Gott, der, wo der Teufel besiegt hat, mit mir ist. Der Rest war mir grundsätzlich egal. Und wenn ich dafür dann meine Sünde bekennen muss, dann tue ich es halt. Aber es war mehr Pflicht als etwas, was in meinem Herzen war. Und irgendwann hat Gott mich so geführt, dass ich wirklich verstanden habe, worum es geht. Es geht grundsätzlich um unsere Beziehung zu ihm. Es geht um Nachfolge. Es geht um mit ihm unterwegs zu sein. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, ich kann nur gern über mein Leben reden und kann nur lang reden. Manche Leute wissen, man darf mir das Wort nicht geben, weil ich gebe es meistens nicht mehr zurück. Jetzt zu diesen Texten, wo gelesen worden sind. Ich vergleiche gern mein Leben, unser Leben als Christ, als mit dem Buch vom Exodus, das zweite Buch Mose. Wir waren alle mehr oder weniger, vor dass wir Gott gekannt haben, in derselben Situation wie die Israeliter. Wir waren unter der Sklaverei. Wir haben unter der Sklaverei vom Teufel, damals waren es die Ägypter, gelebt. Irgendwann kam das Opferlamm, wo geopfert worden ist. Was man eigentlich mit dem Tod Jesu relativ gut in Verbindung bringen kann. Nachher kam natürlich der Auszug durch das Schilfmeer, wenn man gedächtnisgut ist. Das vergleiche ich gern mit der Taufe. So wie die Israeliten durch das Meer gelaufen sind, so sind wir auch eigentlich von Christus oder durch Christus getauft worden. Und nachher kamen eigentlich die 10 Gebote. Randbemerkung, ich finde es sehr interessant, dass die 10 Gebote gegeben worden sind, nachdem sie befreit worden sind und nicht vorher. Aber es ist nur eine Randbemerkung, man könnte noch eine ganz große Predigt darüber halten. Und nachher kam es eigentlich zum Laufen. Laufen mit Gott, Laufen in der Wüste. Und wie es also ist, wenn man mit Gott unterwegs ist, wir haben einen großen Gott, der uns alle Probleme wegnimmt, oder? Wer von euch hat Probleme? Ups. Okay. Gut, ich gehöre auch dazu, daher sollte ich eventuell dorthin sitzen. Meine Vorstellung, als ich Gott kennengelernt habe, ist, dass er alles wegräumt, was mir in den Weg kommt. Es steht ja geschrieben, kein Stein wird da sein. Er ebnet die Wege. Ist doch cool, oder? Mit der Zeit habe ich gemerkt, es stimmt nicht. Die Probleme sind immer noch da. Die Kämpfe und Krämpfe sind immer noch da, obwohl ich Gott nachgefolgt bin. Obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, ändert das oft die Umstände nicht so sehr, wo um uns sind. Und ich habe mich gefragt, ja, aber eigentlich bin ich doch mit diesem großen und starken Gott unterwegs. Sollte er denn nicht alles wegräumen, was mir im Weg ist? Und dann habe ich angefangen zu beten und dass Gott die Probleme mir wegnimmt. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn Gott alles wegnimmt, ist niemand mehr da. Weil die Probleme kommen ja meistens von den anderen. Und daher, wenn Gott alle Probleme wegnehmen würde, wäre ich ganz allein auf dieser Kugel, auf dieser Erde. Und dann wäre ich ein bisschen einsam. Aber ich würde auch merken, die Probleme wären immer noch da, weil ich glaube, das größte Problem, wo ich habe, das heißt Meier. Das bin ich eigentlich. Und daher sollte sich etwas in meinem Herzen verändern. Aber was hat all das, was ich erzähle, mit unserem Text zu tun? Wir sind ja alle unterwegs. Und manchmal sind wir auch in der Wüste. Und manchmal passiert es uns, dass wir trauen uns nicht. Es gibt Ausnahmen, aber wir trauen uns nicht, mit Gott zu meckern. Oder wer von euch hat schon mit Gott gemeckert? Ha, bin ich froh, bin ich der Einzige. Manchmal fühle ich mich ein bisschen einsam in so Situationen, wo man ihm sagt, du, aber ich bin doch jetzt mit dir unterwegs. Das geht doch nicht. Es wäre doch toll, wenn ich einen Lohn hätte von 7.000 oder 8.000 Franken im Monat, dass ich den Lohn habe, wo ich vorher hatte, dass ich statt mein kleines Auto ein Porsche hätte. Das würde doch wirklich etwas zeigen von deiner Größe, von deiner Güte. Das wäre doch so schön. Aber nein, ich muss so einen blöden Renault haben, wo fast nicht anspringt und so weiter und so fort. Ich bin ein Franzose, darum Renault. Nur um der Wahrheit näher zu kommen, ich habe ein Dacia und kein Renault, aber es ist mehr oder weniger dasselbe und es springt relativ gut an. Aber es sind einfach Bemerkungen, die ich ab und zu um mich höre. Vor eineinhalb Wochen, ist zu uns jemand ins Geschäft gekommen. Er hatte eine relativ große Gemeinde. Die Person predigt vor Tausende von Leuten, nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch im Ausland. Und diese Person hat mich gekränkt. Weil er hat mir gesagt, eigentlich, was machst du eigentlich da als Christ? Solltest du doch nicht schaffen. Gott gibt dir doch alles, was du brauchst. Warum bist du da am dich abrackern? Mich heute schockieren so Sachen. Und wie es halt so ist, kann halt nicht auf meine Schnurre hocken. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, du kannst froh sein, dass es Leute wie ich, weil sonst hättest du keinen Lohn am Ende. Und daher solltest du ein bisschen aufpassen, was du sagst. Dort kenne ich relativ nichts. Die Leute, wo mich ein bisschen kennen, wissen, ich sage, was sie denken und meistens denke ich auch, was sie sagen. Wir sind unterwegs mit Gott. Und oft werden wir angegriffen, weil wir murren, weil wir mit unserem Leben unzufrieden sind, weil Sachen passieren, wo uns nicht passen. Eine Langzeitkrankheit, eine Beziehung, wo kaputt geht, eine Seele, wo kaputt ist durch unsere eigene Vergangenheit. All diese Sachen wollen uns abhalten, auf Jesus zu schauen. Wollen uns letztendlich abhalten, auf ihn zu schauen. Dann stell dir vor, ich sag dir du, dann nimmst du es eventuell auch noch ein bisschen persönlich. Jetzt stell dir vor, du bist in der Wüste. Kein Krankenhaus, nichts. Die Ärzte sind so lala und du laufst und du bist am Murren, du meckerst und Gott sagt so, jetzt habe ich die Nase voll. Ich werde euch Schlangen schicken. Wie würdest du heute damit umgehen, wenn so eine Schlange da ist? Wenn du angegriffen wirst, wegen deiner Vergangenheit eventuell, oder einfach, weil der andere Lust hat, dich kaputt zu machen, weil du mit Jesus unterwegs bist. Weil das passiert auch. Verfolgung gibt es heute noch. Und nicht nur außerhalb von der Schweiz, sondern auch bei uns hier drin. Wir trauen uns oft nicht, über unser Glauben zu reden, weil wir haben Angst von den Vorurteilen. Wir haben Angst von dem, was der andere darüber denken können. Wir haben Angst, Christus zu bezeugen. Und wenn Not da ist, wenn wir unsere Arbeit verlieren, und wir da sind, vor ein paar Jahren habe ich meine verloren, weil die Firma, in der ich war, zugemacht hat. Alle Leute um mich, ja, Didier, das wird ein Kampf werden, in deinem Alter noch etwas Neues zu finden. Vor allem, wenn man über 50 ist, versuch einen Job zu finden. Ich dachte, oh, schön, dass es dich beschäftigt, aber mich persönlich hat das nie wirklich beschäftigt. Ich wusste, Gott hat einen Plan, Gott lässt mich nicht los. Und durch all die Sachen, wo man mir gesagt hat, sei es Leute, wo Gott von Gott kennen, oder Leute, die Gott nicht kennen, das hat mich persönlich relativ kalt gelassen, weil meine Erfahrung hat gesagt, ich bin ja in gute Hände, und zwar in seiner. In so einer Situation, wo du angegriffen wirst, wege deinem Glauben. Oder einfach, weil du ein bisschen anders bist als andere, weil du anders denkst, weil du eventuell ungehorsam warst, hast du nachher eigentlich zwei Möglichkeiten. Du kannst laufen und versuchen, den Schlangen aus dem Weg zu gehen. Oder? Aber eigentlich ist ja mein Gott so groß, er könnte ja machen, dass die Schlangen von mir weggehen. Wäre eigentlich viel einfacher, als dass sie gebissen werde. Oder? Wir haben doch einen großen Gott. Der bewahrt uns doch. Warum sollten mich die Schlangen beißen? Sie tun es. Alle Israeliten, wo damals in der Wüste waren, haben Gott sehr stark erlebt. Sie haben gesehen, wie das Wasser aufgegangen ist. Sie haben gesehen, wie die Ägypter gelitten haben. Sie haben so viel Sachen gesehen. Und nachher, als sie auf dem Weg waren, haben sie angefangen zu meckern. Und wie ist es mit dir? Wie viel Sachen hast du schon mit Gott erlebt? Wie viel Sachen hat Gott dir schon gegeben? Wie viel Sachen kannst du sagen, wow, das ist so schön, was ich mit Christus erlebt habe? Und dann kommt eine Schlange, beißt dich und du meckerst. Und oft schauen wir ja auf die Schlangen, die vor uns sind. Wir wollen ja nicht drauflaufen, könnte wehtun. Manchmal tut Gott weh, aber immer für unser Bestes. Wir wollen nicht auf diese Schlangen laufen. Wir gehen ihnen aus dem Weg. Wir beten, Herr, bitte, nimm weg. Wir konzentrieren uns auf die Schlangen, wo am Boden sind. Wir gehen eventuell zu einem Seelsorger, was gut ist. Wir gehen eventuell zu einem Kollegen, reden mit ihm, beten. Wir kommen zu Gott und das ist gut. Oder? Wir laufen und die Schlangen sind immer noch da. Gott, nimm sie nicht weg. Paulus, viele Jahre später, war einmal auf einem Boot. Er ist gekentert, kommt auf eine Insel und macht ein Feuer. Als er Holz nehmen will und das ins Feuer schmeißt, kommt eine Schlange und beißt ihn. Die Leute um ihn, aha, Gott wollte, dass er stirbt. Es ist Gottes Urteil über ihn. Gott wollte nicht, dass er überlebt. Paulus schaut seine Hand an, nimmt die Schlange, schmeißt es ins Feuer und lebt einfach weiter, so wie wenn nichts wäre. Sollten wir manchmal nicht auch so handeln? Mit den Schlangen, die uns angreifen, dass wir sie einfach nehmen, ins Feuer wegschmeißen und weiterleben. In der Gewissheit, Jesus Christus ist da. Ist das nicht Sinn und Zweck von unserem Leben? Dass wir leben können in den Anfechtungen, in den Problemen, aber mit Christus. Im zweiten Text, wo uns gelesen worden ist, der hat mich immer ein bisschen irritiert, weil Jesus zitiert diesen Text. Jesus sagt, so wie damals die Schlange erhoben worden ist, so werde ich erhoben werden. Frage: Ist Jesus eine Schlange? Aber wieso zitiert er denn diesen Text? So wie die Schlange erhoben werden muss, so muss ich es auch werden. Finde ich sehr spannend. Ich weiß, ich nehme manchmal ein bisschen Texte, wo man den Eindruck hat, ist ein wenig schräg, aber das gehört ein bisschen zu mir. Warum zitiert Jesus diesen Text? Wenn wir uns umdrehen und aufs Kreuz schauen und eine Schlange drauf sehen, dann sehen wir letztendlich das Böse, oder? Jesus war doch der Sohn Gottes. War er der Böse? Nein. Was dort oben hängt, sind meine Sünde, sind meine Verfehlungen, sind die Sachen, wo ich falsch gemacht habe. Mein Murren, meine Kämpfe, meine Krämpfe, all die Sachen, wo ich tue, denke, überlege, wo nichts mit Christus am Kreuz zu tun haben, hängen jetzt dort oben. Wenn ich oder wenn wir auf das Kreuz schauen, schauen wir auf die Schlangen, die um uns sind. Auf die Schlangen letztendlich, die uns von Gott trennen. Ist ein bisschen schräg, oder? Aber ich glaube, es beinhaltet eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Jesus ist nicht Sünder geworden, sondern Sünde. Okay? Er ist nicht Sünder geworden, weil das würde bedeuten, dass er fehlerhaft ist. Wenn Jesus Sünde geworden ist, was hängt am Kreuz? Meine Sünde, deine Sünde, oder? Das, was dich frei macht, ist Jesus Christus. Paulus hat einmal gesagt, werft alle eure Sünde auf Christus. Ich kann das nur sagen, wir sind noch ein bisschen im Winter. Ich benutze oft dieses Bild, um zu zeigen, dass wir unsere Sünden selten auf Christus werfen. Wir deponieren sie gern vor dem Kreuz. Es gibt ein französisches Lied, wo heißt «Je dépose mes fardeaux auprès de ta croix». Übersetzt heißt das «Ich deponiere meine Last vor dein Kreuz». Was schön ist, wenn ich etwas deponiere, kann ich es wiederholen. Und das machen wir oft, oder? Wir deponieren die Sachen, die eine Last sind. Wir deponieren die Schlangen vor dem Kreuz und holen sie wieder. Wie blöd muss man sein? Oder? Wie blöd sind wir Menschen, damit wir so etwas tun? Ich vergleiche lieber meine Sünde mit einer Schneekugel. Jetzt stellt euch vor, ihr seid da, ihr nehmt eine Schneekugel und schmeißt sie aufs Kreuz. Was bleibt von der Schneekugel übrig? Kann mir das jemand sagen?
Nichts mehr.
Nichts mehr. Wo ist sie? Am Kreuz. Warum sind wir als Mensch nicht fähig, so etwas zu tun? Warum? Ist es denn so schwierig? Die meisten Leute würden sagen, eigentlich nicht. Ich sage, doch, es ist schwierig. Weil Jesus war unschuldig. Und er ist letztendlich für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Und wir Menschen haben ja nicht gern, dass jemand für uns unsere Schuld bezahlt. Ich kenne eine Frau, sie ist jetzt circa 45, wo vor ungefähr 30 Jahren abgetrieben hat. Sie leidet heute immer noch unter dieser Schuld. Und wenn ich ab und zu mit ihr rede, dann sage ich ihr, du, warum kannst du nicht einfach die Vergebung Gottes annehmen? Hat sie gesagt, ich kann nicht und ich will nicht. Ich kann es nicht und ich will es nicht. Du musst gar nicht mich mit dem nerven. Es geht nicht. Manchmal ist die Schuld so tief in uns hineingebrennt, dass wir die Vergebung Gottes nicht annehmen können oder in diesem Fall wollen. Es ist schwierig. Es ist schwierig, mit Jesus unterwegs zu sein. Es war nie einfach und es wird es nie sein. Aber die Frage ist, ob ich jetzt auf die Schlange schaue oder schaue ich auf den, wo hier gehangen hat. Die katholische Kreuze habe ich irgendwie gern. Man wird mal sagen, ja, aber es geht nicht, Didier, es hat doch etwas mit Götzerei zu tun und das und zähl. In der Bibel steht, man soll kein Bildnis von Jesus machen und es hat eins dort oben. Bei den Katholiken, was ich gern habe, ist, ich sehe das Leiden Christi. Christus am Kreuz, was er für mich, was er für dich gelitten hat, siehst du ganz, ganz gut am Kreuz. Man muss wegkommen, eventuell vom Gesicht, aber das hat er für dich, für mich auf sich genommen, damit du frei sein kannst. Hier drauf, an seinem Tod, steht für deine Heilung. Das Zeichen vom Stab und der Schlangen haben ja auch die Apotheker genommen. Finde ich cool, dass sie etwas Biblisches haben, auch dort drin. Dieses Zeichen ist da für deine Heilung. Die Freikirchen, die Reformierten, haben Jesus weggenommen vom Kreuz. Finde ich auch cool, weil es offenbart uns die Vergebung, es offenbart uns die Auferstehung Christi. Er ist nicht mehr hier drauf. Er ist da. Er lebt in dir, er ist um dich herum, er ist es, wo dir die Heilung bringt. Oder nicht? Und daher schaue aufs Kreuz, schau dorthin. Im Korintherbrief nimmt Paulus diese Begebenheit mit der Schlange, er nimmt sie auf. Indem, dass er sagt, alles, was dort geschrieben worden ist, alles, was damals geschrieben worden ist, ist für uns geschrieben worden, ist uns gegeben worden, damit wir etwas daraus lernen. Oder? Was lernst du aus dieser Geschichte? Schau auf ihn, schau auf das Kreuz, schau auf der, wo am Kreuz hängt, damit du geheilt werden kannst. Das ist die Botschaft, das ist die frohe Botschaft. Einer meiner Lieblingstexte ist Jesaja 53. Kann nicht alles lesen, aber der berührt mich immer so stark. Ich finde das so schön. Als Gott Und das ist für mich die Hoffnung, wenn ich diesen Text lese, als Gott die Schlangen geschickt hat, hat er auch eine Lösung gebracht, oder? Jesus ist die Lösung. Es gibt ein altes Buch von Billy Graham, wo heißt, Jesus die Antwort auf alle deine Probleme. Als ich das gelesen habe, war ich so 19, 20 Jahre, dachte ich, ja, so ein Blödsinn. Eigentlich, ich habe den Eindruck, dass jedes Mal, wenn man sagt, ja, wer kann dir helfen, immer Jesus. Und wisst ihr was? Heute bin ich ein bisschen weiser geworden und muss sagen, es stimmt. Es stimmt. Jesus Christus ist die Lösung. Im 1. Korinther 10, es ist gerade dort, wo dieser Text steht, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Sogar Paulus nimmt Bezug auf das. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Zwei Worte geschwind über das Wort ermahnen. Wenn wir das Wort ermahnen hören, hört man immer, du pass auf, ist gar nicht gut, was du machst. Auf Französisch hat einmal einer gesagt, ist ermahnen bedeutet auch, der andere aufmuntern, das Gute zu tun. Ermutigen den anderen, das Gute zu tun. Ist doch schöner als der Finger Gottes, wo sagt, du pass auf, was du machst, oder? Ermahnen, wenn du den anderen ermahnst, sag ihm nicht, was er falsch macht. Ich glaube, das weiß er sowieso. Aber ermutige ihn, das Richtige zu tun. Ist es nicht schöner, jemanden zu ermutigen, statt jemanden zu sagen, du hör auf mit deinem Blödsinn? Zeige nicht auf die Schlangen. Und das, in dem sind wir gut als Christ. Nur so nebendran. Hier hast du falsch gemacht, dort hast du falsch gemacht. Das ist nicht im Willen Gottes und. Ist es nicht schöner zu sagen, du, wäre es nicht besser, wenn du so und so handeln würdest, statt auf das zu zeigen, wo die Leute falsch machen? Das bedeutet nicht, dass man die Augen über alles zumachen muss. Aber ihn ermutigen, das Richtige zu tun, ist schöner, als immer der Richter zu sein. Weil der bin ich sowieso nicht, das ist nur Christus. Und wir spielen uns gern als Richter da. In der Gesellschaft drin machen wir das auch gut. Einfach ermutige den anderen, das Richtige zu tun. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Unsere erste Aufgabe ist, den Leuten Christus zu zeigen, ist zu versuchen, die Schlangen, die uns angreifen, einfach zu nehmen und wegzuschmeißen. Manchmal brauchen wir jemanden, wo sie für uns wegnimmt, weil wir die Kraft nicht mehr haben und dass wir nicht auf die Schlangen schauen, wo auf dem Boden sind, sondern auf das, was am Kreuz hängt oder gehängen hat. Und ganz am Ende von diesem Text schreibt Paulus, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine männliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung hat er auch den Ausgang geschaffen, sodass wir sie ertragen können. Krank sein, in Probleme hocken, in schwierige Beziehungen sein, bedeutet auch manchmal, sie ertragen zu können mit Christus. Und ich glaube, Das ist das Wichtigste, wo ich Ihnen oder wo ich euch, wo ich dir heute mitgeben kann. Magst du alles vergessen, was ich erzählt habe? Ist okay. Aber vergiss nicht ihn. Weil er ist letztendlich das Wichtigste. Er ist es, wo Heilung bringt. Er ist es, wo unser Leben verändert. Manchmal verändert sich unser Leben und wir merken es gar nicht. Manchmal haben wir gelernt, unsere Schlangen auf ihn zu werfen und gesehen, wow, es funktioniert ja. Und manchmal schmeißen wir sie hin, fällt sie auf den Boden und kommt wieder zu uns. Dann müssen sie wir halt wieder nehmen und wieder wegschmeißen. Vielleicht musst du das nur einmal machen, vielleicht musst du es 100-mal machen. Und vielleicht kommt einfach der Punkt, wo du am Punkt bist, wo du sagst, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Wie du es vorher gesagt hast, mach du. Ist doch viel einfacher. Aber Gott macht nichts, ohne dass wir es ihm sagen. Er macht nichts, ohne dass wir ihn lassen. Sich bekehren, so wie Gottes Handeln in meinem Leben, war nie etwas, wo ich, wie soll ich sagen, ja gesagt habe. Ich weiß, ist auch wieder ein bisschen komisch, aber ist normal. Für mich war es aufhören, Nein zu sagen zu der Liebe Gottes. Ob ich Gott liebe oder nicht, das ändert nichts an seiner Liebe für uns, oder? Egal, was du tust, er liebt dich. Punkt. Dann hör endlich auf, Nein zu sagen zu seiner Liebe. Das ist das Wichtigste, weil durch seine Liebe ist er am Kreuz, durch seine Liebe ist er gekreuzigt worden, durch seine Liebe hat er all deine Krankheiten auf sich genommen. Ein toller Prediger hat mir einmal gesagt, weißt du, Didier, wir sind alle geheilt. Dann sage ich, hör doch auf, alle geheilt. Dann hat gesagt, ja, du bist es noch nicht, aber eines Tages wirst du es sein. Er sagt, wir sind alle nur nicht geheilte Leute. Manche Leute heilt Gott gleich, manche Leute in 2 Wochen und andere der Tag, wo sie zu ihm kommen. Aber Heilung und Befreiung wird jeder von uns erfahren. Daher schmeiße deine Sachen auf Christus. Lasse sie bitte bei ihm. Schau nicht auf die Schlangen, wo hier sind, sondern schau auf das, was er gemacht hat. Amen. Ich möchte zuerst noch euch oder dir 2-3 Minuten lassen, um dir eventuell die Gelegenheit zu geben, die Sachen hier drauf zu schmeißen. Weil wenn wir schon dran sind, kannst du es ja tun. Du kannst es leise tun, du kannst es laut tun, das ist dir überlassen. Gott hört letztendlich alles. Und ich werde diesen kleinen Moment schließen mit einem Gebet für uns. Jesus Christus, du bist der, der uns kennt. Du kennst die Herausforderungen, die wir finden oder die vor uns stehen. Du bist der, der unser Leben kennt. Du kennst das Gute, wo wir getan haben. Du kennst aber auch das Schlechte, wo wir gemacht haben. Und wenn du uns nicht zeigen würdest, was nicht gut ist, hätten wir Mühe. Mühe, die Sachen auf dich zu schmeißen. Und hilf du uns jetzt einfach, die Sachen auf dich zu schmeißen, und sie nicht wieder zu holen. Ich bitte dich, Vater, dass das Werk, wo Jesus Christus vollbracht hat am Kreuz, seine Früchte trägt in uns, in unserem Umfeld, in unsere Herzen. Du bist der auferstandene Gott, wo mit uns unterwegs ist. Du bist der, der uns begleitet. Du bist der, der segnet. Du bist der, der uns die Kraft gibt. Hilf du uns, jedes Mal auf das Kreuz zu schauen und dich zu sehen und das, was du für uns vollbracht hast. Danke, dass du ein Gott bist, wo segnet, wo heilt, wo berührt und wo verändert. Ich möchte auch jetzt deinen Sieg über unser Leben aussprechen, weil du hast alles vollbracht am Kreuz. Amen. Danke.